25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berblinger.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz hört ihr. Da gibt es jeden Mittwoch um 15 Uhr den Podcast Vielfalt Leben in Ulm in der einen Welt, wo wir immer diverse Experten haben. Heute geht es um die Gleichstellung und ich habe dafür einen Herrn, der hat momentan eine Gastprofessur für die Gleichstellung in den MINT-Berufen an der Universität Ulm. Und ich begrüße sehr herzlich den Herrn Professor Dr. Yves-Jean Renaud. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie sind derzeit bei der Universität Ulm als Gastprofessor angestellt. Das bedeutet, es ist ein zeitlich befristetes Engagement. Ist das korrekt?
Das ist richtig, genau. Ich bin für 2 Semester an der Universität Ulm auf der Gastprofessur Geschlechterforschung in MINT und Medizin. Und MINT steht hier für die nicht ganz so geläufige, manche kennen sie schon, Abkürzung Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
Also das, was die Uni Ulm primär an Lehrstühlen zur Verfügung hat, wo der Schwerpunkt drauf liegt. Sie selber sind Soziologe, ja, genau. Medienwissenschaftler und Informatiker auch noch.
Ich habe Informatik nicht studiert, aber bin ich, ja.
Okay, sehr gut. Jetzt fangen wir doch gleich mal mit diesen Vorurteilen an. Frauen und Technik, da kann man ja schon im Prinzip aufhören, das kann man ja schon als Überschrift langt es ja schon, ja. Vorurteile gegenüber Frauen in Naturwissenschaften und Technik. Steckt da was dahinter? Woher kommt es? Ist in den Witzen, die da kursieren, stecken da Wahrheiten drin? Oder wie sehen Sie das als Geschlechterforscher?
Das sind gleich mal ein Haufen Fragen. Steckt da was dahinter? Witze funktionieren immer sehr gut mit Stereotypen, also mit einer Verallgemeinerung einzelner Eigenschaften von Personengruppen. Und zu sagen, Frauen und Technik, das passt nicht, ist eine grobe Verallgemeinerung. Und dass da was dran ist an einem Stereotyp, lässt sich im Alltag relativ schnell mal vermeintlich überprüfen. Was sich allerdings zeigt in der Forschung ist, dass dies einerseits sozialisiertes, sprich erlerntes, anerzogenes Verhalten ist und andererseits auch in der empirischen Tragweite gar nicht haltbar ist. Also es gibt mindestens genauso viele Frauen mit Begeisterung und Begabung für technisch-naturwissenschaftliche Phänomene wie Männer. Allerdings, das zeigen uns die Zahlen auch, finden wir die nicht in den Studienfächern und Berufen. Also wenn ich Sie ganz kurz mit Zahlen langweilen darf, wenn wir uns das anschauen, haben wir bei den Studienanfängerinnen und Anfängern im Wintersemester 17/18, das sind die aktuelleren Zahlen, die man hat beim Bundesamt für Statistik, haben wir einen Frauenanteil über alle MINT-Fächer hinweg, inklusive Lehramt, Ausbildung von 26,2%. Wir sprechen hier von etwas über 56.000 Frauen bundesweit, die in einem MINT-Fach studieren. Und bei den Abschlüssen sehen wir, wenn wir uns die anschauen, auch wiederum 2008, dass von allen Abschlüssen in MINT-Fächern, da sind wir bei etwas über 31% Frauenanteil. Also es sind deutlich unterrepräsentiert, was die MINT-Ausbildung im universitären Feld angeht. Und genauso sehen wir das auch im Berufsleben. Wenn wir uns anschauen, wie der Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik vor Corona natürlich aussah, aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2008, viel neuere habe ich leider gerade nicht zur Verfügung, zeigen aber, dass fast 8 Millionen Menschen in MINT-Berufen sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Das sind fast 30% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gewesen und davon sind etwas über 16% Frauen. Also da sind relativ wenig Frauen in diesen Feldern am Studieren, am Abschließen und berufstätig.
Also würden ja die Stereotype dann doch zutreffen, könnte ich jetzt ja frech behaupten, unterstützt ja nur meine These, die ich am Anfang da aufgestellt habe.
Ja, das ist Das ist der Witz an einem Stereotyp, dass sie selbst erfüllende Prophezeiungen zum gewissen Teil auch sind und dass sie sich dann eben in den Daten zeigen lassen. Das Spannende ist aber daran, dass sich von dieser Makroebene weg, also vom Gesamten ins Kleinere geschaut, wenn wir uns anschauen, was bringt denn die Menschen dazu, die jungen Männer und Frauen, sich für MINT-Fächer zu interessieren, in der Schule entsprechende Kurse zu belegen, in AGs zu gehen, ein Studium aufzunehmen, und was hält sie davon ab? Dann zeigt es sich, dass es da eine ganze Menge struktureller und kultureller Barrieren gibt, die Frauen, aber auch Männer von einem MINT-Fach abhalten können. Und da geht es ganz viel um Klischees, was diese Fächer angeht. Beispielsweise, wenn wir uns die Informatik anschauen, ist ein sehr, sehr geläufiges Klischee, der sozial inkompatible, introvertierte Nerd, der im Keller vor seinen 100 Rechnern sitzen mag und eigentlich nichts mit der Welt da draußen zu tun haben möchte. Das trifft nicht zu, das trifft schon seit Jahrzehnten nicht auf das Studium und den Beruf der Informatik zu. Das Klischee hält sich sehr hartnäckig, was die Inhalte und die Beschäftigungs- und Berufsfelder angeht. Und aus diesen erwachsen dann eben auch Stereotype, die also sagen, Informatiker und Informatikerinnen sind alle so, weil sie sich mit dieser Materie beschäftigen. Die ist menschenfern, deren Tätigkeiten müssen entsprechend auch so ausgestaltet sein, und die Personen sind durch diese und jene Eigenschaften zu charakterisieren. Das führt eben auch dazu, das konnten Untersuchungen zeigen, dass sich junge Menschen gut überlegen, ob sie ihrem Interesse in eines dieser Fächer zu gehen dann auch folgen wollen, wenn sie sich da nicht sehen.
Also heißt,
sagen, ich bin nicht der Nerd, ich bin nicht die Nerdette, das möchte ich nicht, so sehe ich mich nicht, und ich habe keine Lust, gegen dieses Klischee anzukämpfen und immer zu erklären, doch, ich mache Informatik, auch wenn ich nicht so aussehe, so mich gebe, so bin, wie ihr glaubt, dass InformatikerInnen sind. Das treibt Menschen eher weg von den Fächern.
Heißt es, dass dann die Frauen dieses Interesse an den MINT-Berufen durchaus haben, aber die Quote oder sagen wir mal, die Prozentzahlen so niedrig sind, weil die äußeren Umstände so stark sind, dass sie das dann nicht machen?
Ich würde mich nicht darauf einlassen zu sagen, es sind die äußeren Umstände. Es ist ein Wechselspiel. Wir sehen, das Interesse an MINT-Inhalten da ist, an naturwissenschaftlich-technischen Zusammenhängen, was aber im Bildungsverlauf in der ganzen schulischen Ausbildung bis zur Hochschulreife eben weiter und weiter abnimmt bei Frauen. Und wir sehen in der Forschung, dass es schwierig ist, dies auf einzelne oder auch Gruppen von Ursachen zurückzuführen. Es zeigt sich schon, dass das Interesse einerseits abhängig davon ist, wie diese Fächer konnotiert sind, wie diese aufgefasst werden, ob jetzt eben Mathematik als etwas Männliches gilt und es als weiblich gilt, nicht gut zu sein in Mathe, spielt eine große Rolle. Es spielt aber eben auch eine Rolle, was für Bilder ich vom Beruf der Mathematikerin habe oder was ich mir vorstelle, wohin ich mit dieser Ausbildung kommen könnte. Und es ist nicht so leicht zu sagen, das sind rein externe Gründe, das sind Umweltfaktoren, strukturelle und kulturelle Rahmenbedingungen, die Frauen da rausziehen, ihnen das Interesse zunichte machen. Weil so einfach sind Interessenlagen einfach auch nicht zu verfolgen. Wenn wir uns überlegen, das kann jeder und jede, glaube ich, auch für sich überprüfen, wofür wir uns vor 10 Jahren interessiert haben oder vor 30 Jahren, je nachdem wie alt man schon ist, dann sieht man, dass das sich in einem Lebensverlauf auch verändert. Und dass es schwierig auszumachen ist, selbst bei der eigenen Biografie, die man ja wirklich hautnah erlebte, wo da die Beweggründe und die Stellschrauben waren, die einem in die eine oder andere Richtung geschoben haben.
Also gibt es da keine Pauschalaussagen? Jetzt habe ich mal eine Frage von Sicht der Gesellschaft her. Kann ich doch sagen, ist ja für die Gesellschaft eigentlich wurscht, wer da in den MINT-Berufen arbeitet oder ob da mehr Männer oder Frauen sind, solange möglichst viele Leute das arbeiten, was sie gut können, was sie interessiert, ist es doch für die Gesellschaft in Ordnung. Warum mache ich jetzt so eine große Aktion daraus, zu sagen, ich möchte den Frauenanteil da erhöhen? Was bringt das denn, also nicht jetzt der einzelnen Frau, sondern was bringt es generell uns als Gesellschaft? Bringt uns das weiter oder ist es einfach so ein, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlicher, ein Spleen von einigen Wissenschaftlern?
Nun, es hat zwei Faktoren, was das für eine Gesellschaft bedeutet. Na, mindestens zwei. Also zum einen ist es eine Frage von Chancengerechtigkeit. Haben alle die Möglichkeit, ihren Interessen und Neigungen zu folgen und entsprechend in ein MINT-Fach beispielsweise zu gehen? Da könnte man natürlich eben argumentieren und sagen, naja, wenn unter einem Drittel erstsemestrige Frauen sind in den MINT-Fächern, dann sind die Neigungen und Interessen vielleicht nicht da eben. Es zeigt sich, dass dem nicht der Fall ist. Es gibt eine sehr spannende Untersuchung beispielsweise im Rahmen des Nationalen Paktes für Frauen in MINT-Berufen, eine bundesweite Initiative, die es seit 12 Jahren, glaube ich, schon gibt, die zeigen konnte, dass das Interesse, bevor es in die Richtung Hochschulzulassung und Entscheidung für ein Studienfach oder überhaupt für ein Studium geht, sehr viel größer ist, was diese MINT-Fächer angeht. Und also das ist der eine Aspekt. Wir haben da Personengruppen, die strukturell und kulturell eher aus diesen MINT-Fächern herausgehalten werden. Und andererseits geht auch für den Innovationsstandort Deutschland Potenzial verloren. Einerseits klagen gerade die MINT-Arbeitgeber seit Jahren über Fachkräftemangel. Der wird Jahr um Jahr prognostiziert und zeigt sich mehr und mehr als zutreffend, was diese Lücke zwischen Bedarf der Unternehmen und Potenzial am Arbeitsmarkt angeht. Also es braucht auch mehr Leute in MINT-Berufen. Und wenn wir uns anschauen, was das Stichwort Digitalisierung uns hergibt, ich meine, nicht ohne Grund sind die Lösungen, auf die jetzt in diesen Corona-Zeiten die Bildungseinrichtungen zurückgegriffen haben, Hochschulen, Schulen, Kindergärten, zu einem, wenn sie denn digitale Lösungen nutzen konnten, sind diese zu einem großen Teil, wenn nicht überwiegenden Teil, nicht auf bundesdeutschem Boden gewachsen. Da ist einfach, hier gibt es kein Videokonferenz-Software-Anbieter mit dieser Schlagkraft wie anderswo auf der Welt. Das ist also für eine gesellschaftliche Perspektive ganz, ganz interessant. Und es zeigt sich auch, wenn wir uns auf einer Produktentwicklungsebene bewegen, dass es einen Unterschied macht, wie divers die Teams sind, die an einem technischen Produkt entwickeln. Beispiel, nur kurz, Apple, lassen Sie mich überlegen, 2005, wenn ich mich recht entsinne, aber nageln Sie mich nicht fest darauf, als Sie Ihre Gesundheits-App und das System darum herum, Apple Health, lanciert haben, gab es einen kleinen Aufschrei im Netz, dass diese App ja schön und gut alles Mögliche erlaubt zu verfolgen, Gewicht, Größe, Puls, Schlafintervalle etc., aber einen zentralen Aspekt von körperlicher Gesundheit für Frauen, nämlich wann ihre Periode einsetzt und wann aufhört, gar nicht vorgesehen ist, erfasst zu werden. Und da musste selbst der Tech-Gigant Apple eingestehen, das haben wir im Entwicklungsteam übersehen. Und wenn man sich das Entwicklungsteam anschaut, hat das auch nicht wirklich verwundert. Da war keine einzige Frau vertreten. Also da ist dann auch schnell eine gewisse Betriebsblindheit vorhanden, was solche Aspekte angeht, die einem Unternehmen dann nicht gut zu Gesicht stehen und gesamtgesellschaftlich durchaus auch problematisch sein können.
Also profitiert sowohl die Gesellschaft als auch die Unternehmen, haben Sie es gerade genannt am Beispiel, wenn da diverser gedacht wird, diversere Beteiligungen herrschen. Und jetzt haben wir ja so ein bisschen, Sie haben es ja schon angesprochen, das Problem, dass es ja schon prozentual weniger Studienanfängerinnen in diesem MINT-Bereich gibt, aber dass es sogar noch weniger werden, die den Abschluss schaffen, obwohl es jetzt schon Maßnahmen gibt. Also das ist ja eher so, also Sie schaffen es noch nicht mal mit den Maßnahmen, das Ganze dann irgendwie in die richtige Bahn zu lenken. Was kann man denn noch machen? Sind die Maßnahmen falsch oder ist es ein hoffnungsloser Kampf oder haben Sie noch Hoffnung für die Zukunft?
Naja, wenn ich keine Hoffnung haben würde, wäre das ziemlich traurig, muss ich sagen. Also was verschiedene Aspekte angeht und auch was Sie ansprechen, diese Maßnahmen, viele der Maßnahmen, die derzeit oder auch in den vergangenen Jahren lanciert wurden und in Kraft waren, zielen auf eine langfristige Veränderung von Strukturen und Kulturen, beispielsweise an Hochschulen, an. Das ist nichts, was von heute auf morgen von oben runter diktiert werden kann. Man kann nicht sich als Präsidentin einer Hochschule hinstellen und sagen, Mathematik gilt von heute an nicht mehr als männlich, Punkt. Das funktioniert nicht. Manche mögen sagen, leider, andere sind ganz froh darum, dass so etwas nicht funktionieren kann. Und das bedeutet, diese Maßnahmen, auch wenn die jetzt schon sehr lange in verschiedenen Ausführungen und mit verschiedenen unterschiedlichen Aspekten immer wieder versuchen, an dem Feld MINT und Geschlecht zu arbeiten, sind keine Maßnahmen, die schnelle Erfolge vorweisen können. Was sich aber zeigt, ist auch, dass das gerade was der Aspekt Stereotype angeht, eine sehr komplexe Verstrickung mit verschiedenen anderen Phänomenen mit sich bringt, die über den Lebensverlauf hinaus sich ausdehnen. Also es zeigt sich, dass es sich empfiehlt, möglichst früh ein MINT-Interesse zu fördern beziehungsweise ein vorhandenes MINT-Interesse zu bestärken und so Stereotypen unabhängig wie möglich eine Bildungskarriere beziehungsweise einen Berufs- und Studienwahlprozess zu begleiten. Und das ist etwas, was schwierig zu bewerkstelligen ist, muss man an dieser Stelle sagen, und eben nicht von heute auf morgen realisiert werden kann. Aber was sich auch zeigt, ist, dass es durchaus Erfolge gibt. Also wenn wir uns nochmal langweilige Zahlen anschauen würden, ich hatte ja vorhin schon den Frauenanteil bei den StudienanfängerInnen in den MINT-Fächern kurz aufgegriffen im Wintersemester 17/18. Wenn ich beim Bundesamt für Statistik nachschaue, was denn der am weitesten zurückliegende Zeitpunkt mir noch hergibt in den öffentlich verfügbaren Daten, dann sehen wir, dass im Wintersemester 98/99 wir lediglich 21,7% Frauen bei den Erstsemestrigen in MINT-Fächern hatten. Also von 21,7 auf 26,2, das sind nicht viele Prozentpunkte. Allerdings, wenn wir uns die absoluten Zahlen anschauen, dann sprechen wir im Jahre 98 von 26.000 Frauen ungefähr und im Jahre 2017 von 56.000, also 30.000 Frauen mehr, die in MINT-Fächern unterwegs sind, die natürlich aber auch mehr Männern gegenüberstehen, entsprechend der Frauenanteil nicht in diesem Ausmaße gestiegen sind. Aber es gibt durchaus Indizien dafür, dass sich da weiter etwas tut, dass auch die MINT-Fächer weiter attraktiver werden für Frauen und auch für Männer, die sich nicht in den Stereotypen eines MINT-Studenten bisher gesehen haben. Und das, finde ich, gibt doch durchaus auch Anlass zu Optimismus.
Jetzt haben wir ja schon die Stereotypen immer wieder mal angesprochen. Die hat jeder Mensch. Kann man sich eigentlich völlig frei von Stereotypen machen? Also gibt es da so einen Idealzustand, dass Sie sagen, es gibt hier Menschen oder Gesellschaften, die gar keine Stereotypen haben? Oder brauchen wir diese Stereotypen?
Also die Psychologie geht davon aus, dass wir nicht ohne Stereotype überlebensfähig sind, unseren Alltag nicht bewältigen können, ohne zu verallgemeinern und in Schubladen zu denken. Einfach weil die Komplexität, gerade Stereotype, wie gesagt, auf Personengruppen bezogen, also die Komplexität schon alleine sozialer Interaktion, also dem Zusammenleben mit anderen Menschen, so dermaßen Ausmaße auch annimmt, dass wir als Mensch mit unseren kognitiven Fähigkeiten gar nicht hinterherkommen würden, wenn wir alle Personen als Individuen begreifen können. Wir sind also auf eine gewisse Art und Weise darauf angewiesen, Menschen in Gruppen zu fassen und Gruppen mit Stereotypen zu behaften. Problematisch werden diese Stereotypen aber eben dann, wenn sie durch das Zuschreiben bestimmter Eigenschaften einschränkend wirken können. Auch befördernd, das gibt es auch in dem Sinne positives Stereotyp, aber auch das kann problematisch sein. Und aus soziologischer Sieht sieht das Ganze sehr ähnlich aus. Eine Gesellschaft ohne Kategorisierung und Stereotypisierung ist in dem Sinne nicht denkbar. Aber es ist anzustreben, möchte man sagen, dass man möglichst unabhängige, beispielsweise Berufswahl davon realisieren kann. Das ist also, wenn es darum geht, was die Personen mit ihrer Erwerbsarbeit denn genau unternehmen möchten, wo sie sich in Lohn und Brot bringen möchten. Und wir haben das ja im Grundgesetz verankert, eine freie Berufswahl. Dann ist hier als erstrebenswerter und denkbarer Zustand eine möglichst, wahrscheinlich nicht komplett, aber möglichst stereotypenunabhängige Berufs- und Studienwahl, bei der Personen eben nicht vor der Wahl stehen, studiere ich Informatik, was nicht zu meiner Geschlechtskategorie passt. Ich bin dann weniger Frau oder komische Frau. Wie muss ich damit umgehen? Sondern dass diese Überlegungen nicht in dem Maße oder gar nicht zu tragen kommen, sondern dass Informatik studieren eine Wahl sein kann wie Biologie oder Deutsch auf Lehramt.
Was können jetzt der Einzelne, also sprich der Mensch in der Gesellschaft, aber was kann auch der Forscher dazu beitragen, was können Sie dazu beitragen, dass wir uns dahingehend entwickeln innerhalb der Gesellschaft?
Der einzelne Mensch ist für mich aus Perspektive der Soziologie eine relativ schwierig zu beantwortende Frage, weil ich selten in einzelnen Menschen als Handelnde denke. Ich würde sagen, dass es hier darum geht, die eigenen Stereotypen sich bewusst zu machen und zu hinterfragen. Wie Sie ja schon sagten, wir haben die alle und die Forschung geht auch davon aus, das ist auch gut so. Die Frage ist aber eben immer, welche haben wir und wie wirken die bei uns? Und wir sehen das auch gerade in aktuellen Zeiten, wenn wir über den Atlantik blicken, was in den USA weiter passiert mit Black Lives Matter und was an Kommunikation und Aufarbeitungshilfen hier an die Hand gegeben wird, wie man seine rassistischen Stereotypen und Vorurteile sich selbst sichtbar und gewahr machen kann, um sie dann eben hinterfragbar zu machen. Etwas Ähnliches kann man auch bezogen auf Geschlecht eben aufmachen. Und ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie sich jetzt in Corona-Zeiten, es ist schwierig, aber wir erinnern uns alle noch sehr gut daran und haben hoffentlich bald auch wieder die Gelegenheit. Sie stellen sich vor, Sie sitzen am Donauufer auf einer Parkbank und es geht eine Person vorbei. Und in Sekundenbruchteilen kategorisieren Sie ja diese Person. Sie haben ein Bild aufgenommen von diesem Menschen und wissen in den allermeisten Fällen sehr schnell, welchem Geschlecht Sie diese Person zuordnen. Dann haben Sie weitere Indikatoren, Kleidung, Stil, Körperbau, die Ihnen Hinweise darauf geben, was für eine Person das sein könnte. Und das geht dann immer so weiter. Und eine einfache Übung dabei ist eben, sich mal hinzusetzen und diese ganzen Indikatoren, die man wahrnimmt und die Bilder, die diese Aspekte dieser Person, die man gesehen hat, provozieren, sich aufzuschreiben und zu überlegen, woher habe ich die und sind die wirklich hilfreich für mich? Was bedeutet das, wenn ich jetzt diese Person diesem und jenem Milieu zuschreibe, aufgrund der Handtasche, die die Person mitgetragen hat? Was heißt das für mich? Warum mache ich das und wie komme ich da drauf? Woher habe ich dieses Bild und was heißt das als Konsequenz? Wenn die mich jetzt anspricht, wie gehe ich damit um? Oder wenn ich sie anspreche, wie würde ich das tun? Warum habe ich diese Bilder und was kann ich damit weiter tun? Und das Ähnliches ist auch in der Forschung hilfreich, sich zu fragen, mit welchen Kategorien arbeiten wir hier denn? Mit welche Aspekte der untersuchten Personengruppen oder Personen blenden wir denn aus, aufgrund von welchen Vorannahmen? Und diese Vorannahmen zu explizieren, ausführlich zu diskutieren, ist meines Erachtens integraler Bestandteil dann jeder Forschung. Nicht nur in der Soziologie, nicht nur in den Sozialwissenschaften, es täte auch in vielen Naturwissenschaften und Life Sciences sehr gut, sich zu überlegen, welche Vorannahmen sind da immer präsent, gerade wenn es um Menschen, aber nicht nur um Menschen geht.
Also geht es im ersten Schritt darum, sich diese Stereotype bewusst zu machen, denn die haben wir uns ja in der Regel unbewusst angeeignet. Wir haben ja nicht gesagt, okay, ich ziehe jetzt los und ich möchte solche Stereotypen haben, sondern die erwerbe ich mir ja unbewusst und setze sie auch unbewusst ein.
Genau. Genau, und es zeigt sich eben auch, dass wir viele Stereotype schon in früher Kindheit erlernen. Es gibt sehr spannende Untersuchungen, die zeigen können, dass Kinder im Alter von 6 Jahren bereits sehr eindeutige und sehr starke Geschlechterstereotype in sich tragen, was Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften von ihrem und anderen Geschlechtern angeht. Das bedeutet dann eben auch für solche Maßnahmen in Bezug Frauen und MINT, dass man sehr früh ansetzen muss. Ja, 6-jährige Kinder, die bereits eine Vorstellung davon haben, Jungs sind gut in Mathe. Ich bin Junge, also gut in Mathe, oder ich bin nicht Junge, also bin ich nicht gut in Mathe. Und das ist etwas, was eben, das zeigt sich, früh angegangen, früh gefördert werden kann, dass dieses Stereotyp an Wirkmächtigkeit da verliert. Und das ist auch etwas, was wir Einzelne weiter tun können. Es zeigt sich nämlich, dass Stereotype nicht nur als Bilder in unserem Kopf die Kategorisierung und die Komplexität des Alltags zu reduzieren ermöglichen, sondern dass sie auch ganz konkrete Auswirkungen auf beispielsweise die Prüfungsleistung von Studierenden haben. Da gibt es unter dem Stichwort Stereotype Threat, also Bedrohung durch Stereotype vielleicht übersetzt, ganz spannende Forschung, vornehmlich aus dem englischsprachigen Raum, aber auch in den letzten Jahren immer wieder sehr spannende Untersuchungen aus unseren Breitengraden, die zeigen können, dass wir in einer Prüfungssituation, also wenn es um Leistungsabfrage geht, das Wissen über ein Stereotyp, was mich mitbetrifft, beispielsweise als Geschlechtergruppe, als ethnische Gruppe, Auswirkungen ganz konkret auf mein Prüfungsergebnis hat. Und es lässt sich psychologisch dadurch erklären, dass mein Bewusstsein zum Teil, aber vor allem mein Unterbewusstsein damit beschäftigt ist, sich an diesem Stereotyp abzuarbeiten. Nach dem Motto, wenn ich jetzt in dieser Prüfung nicht sehr gut bin, entspreche ich nicht dem Stereotyp, Männer können Mathe. Oder wenn ich in dieser Prüfung nicht gut bin, entspreche ich dem Stereotyp, Frauen sind nicht gut in Mathe. Das möchte ich aber nicht. Und das bindet kognitive Kapazität, die ich sonst zur Leistungserbringung gebraucht hätte. Und was sich da eben zeigte, ist, dass wir einzelne Personen, aber eben auch Forschende, gerade wir Dozierende, das tun können, die Personen in Leistungsabfragen, in Prüfungssituationen auf ihre eigenen Stärken zu rückbesinnen zu lassen und ihr Selbstvertrauen bezogen auf MINT-Fähigkeiten, aber auch MINT-unabhängig da zu befördern. Weil, und das zeigt sich eben hier, Stereotype sind umso mächtiger, je mehr sie auf schwächeres Selbstvertrauen bezogen auf einen Aspekt treffen.
Jetzt kommen wir zum Schluss nochmal auf einen kleinen Ausblick. Es wird ja bereits einiges getan. Sie tun ja auch einiges. Wenn Sie jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, was können wir da noch machen? Was sind die konkreten Ziele, die Sie formuliert haben oder Projekte, wo Sie angehen, wo Sie sagen, da wird die Richtung, in die wird die Richtung, wird die Forschung, wird die Wissenschaft gehen?
Also wenn ich in die Glaskugel blicken könnte, um zu sagen, in welche Richtung die Forschung gehen wird, wäre ich sehr froh. Das wäre an vielen Stellen nützlich. Was ich weitermachen werde, ist an der Frage Berufs- und Studienwahl und Geschlecht zu arbeiten, zu schauen, in welche Richtung können dort weiter Faktoren identifiziert werden, die mit welchen anderen zusammenhängen und wie in entsprechenden Maßnahmen und Initiativen münden könnten. Also eben beispielsweise wie das, was ich schon angesprochen habe, bezogen auf die Stereotype, wäre es dann vielleicht hilfreich, einen Trainingsworkshop zu entwickeln für Lehrkräfte und Dozierende, wie man mit Stereotypen umgeht im Feld MINT und wie man dort eben versuchen kann, die Personen, die von einem Stereotyp dann negativ beeinflusst würden, zu befähigen, damit besser umgehen zu können. Also das als Auftrag beispielsweise. Und was ich weiter sehe, ist, dass gerade das Thema Digitalisierung ja seit Jahrzehnten weiter und weiter Fahrt aufnimmt, nicht nur was gesellschaftlichen Wandel und Unternehmen angeht, sondern auch was die Forschung dazu und damit betrifft. Und ich denke, in diese Richtung wird weiter viel passieren, beispielsweise wie digitale Verantwortung gedacht werden kann und was da für Vorstellungen von Personengruppen, von Geschlecht für eine Rolle spielen.
Werden wir in irgendeiner Zukunft 50% Frauenanteil in den MINT-Berufen haben? Werden wir irgendwann mal an der Universität Ulm 50% Professorinnen haben?
Das ist auch wieder so eine Glaskugelfrage, muss ich sagen. Und es wäre recht unseriös, die knapp zu beantworten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht, aber nicht in den nächsten 2-3 Jahren. Das ist ein Prozess, der sehr, sehr viel längere Zeit in Anspruch nehmen wird, im Anbetracht dessen, was bisher getan wird und vermutlich weiter getan werden wird, solange Politik und Hochschulen nicht auf starre Quotenregelungen kommen würden, denke ich, ist das etwas, was Zeit braucht. Gerade Professorinnenanteil, da reden wir ja von einer Kohorte, die sich ja nicht nur aus den Studierenden und Abschlusszahlen, also wenn wir mit 30% Frauenanteil in MINT-Abschlüssen rechnen, dann müssen wir bedenken, von diesen 30%, die da, also was habe ich gesagt, 57.000 etwa Frauen sind das gewesen 2018, die in MINT-Fächern abgeschlossen haben, von denen muss auch noch ein gewisser Teil promovieren, muss je nach Fach eine Habilitation oder habilitationsäquivalente Leistungen anstreben, muss eine Professur anstreben wollen, berufen werden. Da gehen weiter und weiter Frauenanteile zurück. Das ist etwas, was sehr, sehr lange dauert. Und nicht ohne Grund gibt es deswegen beispielsweise ja auch seit mehreren Jahren das Professorenprogramm. Die versuchen da ganz konkret als Incentivierung an die Hochschule einen Anreiz zu setzen, mehr Frauen auf Professuren, nicht nur in MINT, auf alle Professuren zu berufen.
Also kann man sagen, das Problem mit Frauen in den MINT-Berufen ist erkannt und es wird etwas getan. Es ist auch schon eine Verbesserung eingetreten, aber es gibt sicherlich noch Entwicklungspotenzial, was diesen Bereich betrifft.
Sicherlich, ja. Und also wir reden seit gut 40 Jahren gibt es Forschung und Vorschläge dazu, wie man die Unterrepräsentation von Frauen im Bereich MINT angehen kann. Und das Problem würde ich an dieser Stelle nicht sagen. Es sind verschiedene Faktoren, die da zu verschiedenen Phänomenen führen, die eben die ein oder anderen, wie ich schon angesprochen, Konsequenzen mit sich bringen, die man abzuwenden erstrebt hat.
Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Interview in unserem heutigen Podcast. Wir hatten den Herrn Professor Dr. Yves Jean Renaud, der Professor für die Gleichstellung in MINT-Fächern für Frauen an der Universität Ulm. Vielen herzlichen Dank, dass Sie für uns heute Zeit gehabt haben. Wiederschauen.
Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte. Die Professur ist, heißt aber Geschlechterforschung in MINT und Medizin.
Gut, nicht dann, Gleichstellung. Gut, dann haben wir das doch fest. Entschuldigen Sie bitte mal, dann haben wir das doch mal Kein am Ende Problem. Klar gemacht. Danke, tschüss.
Auf Wiedersehen.
Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free.